Aber weißt du, was ich meine?
Ja, dann, du wirst einfach verglichen, das heißt, mit anderen Profis.
Ja, aber, ja, und du nicht, aber so können wir nicht untereinander vergleichen.
Ist doch scheiße. Schon wie du schon wieder denkst, ach, vergleichen. Es geht. Schau, eine Regel fürs Leben. Vergleich dich nicht mit anderen, vergleich dich mit dir selber von gestern.
Ja, eben. Ja. Yeah?
There we go.
Ja.
Alex, bist du sicher, dass wir das machen können?
Ja.
Wir müssen es tun. Ich halte es nicht mehr aus.
Aber es dauert ja nicht mehr.
Ja, egal. Scheiß drauf.
Okay, weil du es bist. Let's do it.
Komm jetzt, Massimo.
Okay. Aber pass auf und sei leise. Jetzt zieh dich schnell aus. Und dann 100 Meter all out, okay? Aber nur 100 Meter.
Ich bin so geil. Ich halte es nicht mehr aus. Es wird sicher eine neue Bestzeit.
Okay, Alex. Auf die Plätze.
Ab.
Schaut super aus, der lässt die ganze angestaute Energie raus. Geht schon, Alex! Gib Gas! Hopp, hopp, hopp!
Fuck! Alex, wir sind umzingelt! Was machen wir jetzt?
Ja, dann hilft uns nur eine Sache.
Aber was?
Einen All-Out-Koppellauf!
Okay.
Let's do it!
Willkommen im Jahr 2021. Wir haben das Jahr aller Jahre hinter uns, das tolle 2020. Es war ein Auf und Runter und dann ein Runter und dann ein Runter und Runter. Und dann ging es steil bergauf und jetzt stehen wir hier. Willkommen, Alex.
Herzlich willkommen zu unserem Retalk.
Dankeschön, dass ihr uns auch ins neue Jahr hinein die Treue haltet. Und wir werden euch in den nächsten 12 Monaten mit viel Wissen, viel Geblödel und allen möglichen anderen Dingen um die Ohrwaschel hauen.
Ja.
Womit wollen wir denn beginnen? Wie geht's dir, Alex?
Ja.
Bist du ins Jahr reingerutscht?
Ja, gut eigentlich. Mit einer Skitour natürlich.
Ah, wunderschön. Wir waren beide in Kärnten über die Feiertage.
Ja.
Ich bei meiner Familie in Oberkärnten, du in der Klagenfurter Gegend. Und inspiriert durch dich und deine Freundin habe ich auch das Skitourengehen begonnen. Beziehungsweise ich habe mir ein Splitboard gecheckt und bin dann auch auf die Berge.
Sehr cool. Ja, ist ein cooler Kompromiss natürlich. Aber ja, Snowboarden würde mich auch teilweise wieder ratzen. Bin schon lange nicht mehr, also letztes Jahr halt mehr oder weniger. Aber natürlich, ich finde das mit den Skien halt schon ein bisschen effizienter hochgehst. Ich habe da schon wirklich so, ich habe mich schon rausgesucht, so Wettkampfstöcke, Carbonstöcke, damit ich noch effizienter raufsteigen
Alex,
kann.
Und dann noch Alex. So.
Ja, ich weiß nicht, ich bin halt wirklich sehr...
Was meinst du mit Kompromiss? Meinst du, Skitouren gehen ist ein Kompromiss zu normalen Training oder meinst du, mein Splitboard ist ein Kompromiss?
Ja, dein Splitboard.
Ach so,
ja. Aber natürlich auch ein gutes Alternativtraining, mehr oder weniger, finde ich, weil ich habe dann schon gemerkt, wenn es richtig steil wurde, dass ich halt wirklich mit dem ganzen Körper mitgearbeitet habe und auch mit meinen Armen aus dem Trizeps und Rumpf, mehr oder weniger, und das bringt halt dann schon viel.
Ja, lass uns da kurz drüber reden. Also zum Splitboard ganz kurz, es ist halt einfach ein Snowboard, das man auseinandernehmen kann und dann sind es Tourenski, die sind halt ein bisschen breiter, sind ein bisschen schwerer, aber... Ja, im Endeffekt wie Turnski. Aber so wie du sagst, ich finde für den Winter jetzt neu erkannt, für mich persönlich, es ist die perfekte Ausgleichssportart. Ich habe mal Langlaufen probiert für, glaube ich, 3 Trainings und habe dann erkannt, nein, Massimo, du bist technisch nicht in der Lage, diese Sportart zu erlernen. Lass es sein. Und jetzt
ist aber auch richtig geil. Vor allem klassisch ist nicht so meins. Skating ist wirklich richtig cool und bist auch schnell unterwegs.
Ich glaube, da wissen die Leute, dass es eine geile Ausgleichssportart ist, aber ich glaube, wir können jetzt wirklich beide nach doch, ich glaube, halben Dutzend Skitouren sagen, es ist auch eine Hammer-Ausgleichssportart. Ja. So wie du sagst, dieser ganze Oberkörpereinsatz, das Rausdrücken mit dem Trizeps, gerade in den steilen Passagen, das ist ja schon fast das perfekte Zugseiltraining-Ersatz für den Winter.
Ja, das stimmt schon und außerdem, du gehst am Berg rauf, du machst Höhenmeter und ich merke, ich muss ehrlich sagen, den Transfer merke ich richtig. Also ich bin viel stabiler unterwegs. Ja,
Transfer auch beim Laufen?
Ja, auf Laufen jetzt gesehen, auch beim Radfahren, weil natürlich diese Steigungen, das ist eine muskuläre höhere Belastung und das ist wirklich eine Kraftbelastung und du hast mehr Kraft und das ist ja logisch. Wenn ich zum Beispiel, ich habe jetzt gemacht 10 Kilometer, fast 1800 Höhenmeter, also ich bin einmal 4 Kilometer raufgegangen, dann bin ich runtergefahren und noch einmal raufgegangen 6 Kilometer und insgesamt waren das dann eben 10 Kilometer und dann habe ich wirklich, und vor allem, ich habe dann so gemacht, ich bin dann heimgefahren und dann war ich noch eine Runde laufen, auslaufen mehr oder weniger.
Oha.
Und du merkst dann wirklich, wow, das wirkt was, ja. Also das bewirkt ja auch etwas, ja. Das ist schon sehr, sehr cool
auch. Das war auch eins zu eins meiner Erfahrung. Ich habe es deswegen so exzessiv jetzt gemacht in den Feiertagen, weil ich leider ein kleines IT-Band-Syndrom entwickelt habe. Ich glaube, darüber können wir auch nachher kurz reden. Da hast du auch schon Erfahrung damit gemacht oder zumindest mit der Behandlung. Reden wir nachher kurz drüber. Auf jeden Fall habe ich halt nicht gut laufen und nicht gut radeln können und habe mir dann eben diese Ausrüstung gecheckt. Bin dann wirklich 2 Wochen nur diese Touren gegangen, manche super Grundlage, manche vielleicht ein bisschen härter, weil man es auch nicht so gewohnt ist. Und dann, als ich wieder in Wien war und mich aufs Radl geschwungen habe, habe ich mir gedacht, oi, ob ich jetzt noch auf demselben Niveau bin. Aber siehe da, die Leistungsdaten aus meinem letzten Retest haben noch perfekt gepasst. Also zumindest perfekte Erhaltung der Kondition durch eine komplett andere Sportart, das war schon cool.
Ja, natürlich, also Herz-Kreislauf-Belastung hast du ja sowieso und auch das Coole ist, du hast auch eine andere muskuläre Entwicklung und das ist eben dieser Transfer, den du dann, deswegen auch zum Beispiel Krafttraining ist ja auch ein cooler Transfer, eben fürs Radfahren und fürs Laufen, ne, obwohl die Belastungen ganz andere sind oder kürzer auch. Ja. Und vor allem für die Verletzungsprophylaxe ist es sehr, sehr wichtig auch.
Oh ja.
Dass man eben Abwechslung hat, weil dieses monotone, ständige geradeauslaufen, zum Beispiel auf der Straße, das ist halt nicht dieses super tolle, man braucht Abwechslung und man entwickelt sich auch dann in die richtige Richtung und bekommt auch weniger, sagen wir mal, Überbelastungen, was auch muskulär betrifft.
Ja, red mal kurz über das, was ich hatte. IT-Band-Syndrom oder Iliotibialis-Band-Syndrom. Das ist ja einfach Connective Tissue, also Bindegewebeart, ein Band, was von deinem Hintern entlang deines äußeren Oberschenkels zu deinem Knie läuft, dort wieder ansetzt und was...
genau, am Wadenbeinköpfchen setzt das wieder an und soll ich da was richtig Geiles erzählen?
Ganz kurz, ich glaube, man nennt das ja auch Läuferknie, weil es häufigste Sportverletzung bei Läufern ist. Du sagst uns gleich da ein bisschen was drüber. Ich glaube, bei mir ist es gekommen, weil ich, als ich angefangen habe zu laufen daheim zuerst, im Schnee gelaufen bin und zuerst gedacht habe, ja perfekt, das ist ja dämpfend, das ist für die Gelenke schonend. Er hat sich herausgestellt, dass durch das leichte Einsinken im Schnee, das einfach so eine gewisse Stoßbewegung war, die meine Hüfte nicht gewohnt war. Genau. Und sich dann die...
Kippst ständig das Becken.
Genau das war's, genau das war's. Und das hat sich schon nach 3 Lauftrainings, 3x1 Stunde, hat sich das schon manifestiert bei mir. Ja.
Das ist aber dann zurückzuführen aufgrund einer muskulären Schwäche. Das ist eh klar. Seitliche Gesäßmuskulatur wird
meistens... Was soll man machen, wenn die Gyms zu sind?
Meistens das Problem, weil ich muss da wirklich sehr, sehr weit ausholen, weil ich hatte das auch und habe mich das sehr, sehr auseinandergesetzt. Und ist halt immer so klassisch, wenn du zu einem Arzt gehst und sagst, ja, du hast halt hier Schmerzen, auch punktuell dann wirklich seitlich im Knie. Was ist halt dann meistens die kurzfristige Lösung, sagt der Arzt zu dir, ja, 3 Wochen Sportpause oder irgendwelche Salben oder Einlagen.
Super.
Und das
einfach
ist aber
gar
genau,
nicht bewegen,
ja,
bitte.
Genau. Und das, aber es verbessert sich nicht. Also wenn du 3 Wochen nichts machst, es verbessert sich nichts, ganz im Gegenteil. Ja, warum auch? Weil es findet ja keine muskuläre Entwicklung statt. Also ganz, ganz klar, was auch interessant ist, wir werden nicht mit dieser Sehne geboren. Ja?
Aha.
Okay. Also wenn du zum Beispiel bei einem Baby oder bei einem Kind seitlich auf die Oberschenkel greifst, hat es das nicht. Also es ist ganz, ganz weich. Ja? Warum wir das haben, dass das Bindegewebe sich so entwickelt, ist erstens einmal wegen der Erdanziehungskraft und in erster Linie wegen einem Gehen und Laufen. Ja? Mhm. Das heißt, unser Gewebe ist dann gefordert hier, dass es mehr Stabilität hat, ja? Weil es ist ja, das Laufen ist ja wie einbeiniges Hüpfen.
Naja. Das muss man dazu sagen, jeder Laufschritt, so im Durchschnitt, wie viel? Das 10- bis 15-fache des Körpergewichts?
Nein, dreifache. Also das Dreifache vom Körpergewicht. Nein, dreifache vom Körpergewicht und beim Runterspringen mehr als das 10-fache.
Ah, okay.
Ja. Und das ist auch immer cool, dass du das sagst. Ich muss da kurz einhaken, weil ja viele dann immer der Meinung sind, oh mein Gott, Krafttraining mit Kindern kann ich niemals machen.
Genau.
Und dann sage ich aber zu ihnen, hey, eure Kinder, sie spielen draußen, klettern auf den Baum, springen dann runter. Ja. Da müssen sie das 10-fache von deinem Körpergewicht stützen am Knie und Sprunggelenk oder Fußball, Stoßbelastungen.
Aber wehe, sie machen eine Kniebeuge mit einer Stange, wo kein Gewicht drauf ist, um die Technik zu erlernen. Ui.
Old school, ja, wirklich. Da muss man wirklich umdenken auch teilweise.
Ich freue mich schon auf unseren Krafttrainings-Podcast, da werden wir, glaube ich, einen coolen Gast haben.
Und auf jeden Fall, was ich auch sagen möchte und was halt wieder sehr interessant ist, wenn man sich zum Beispiel Reiter anschaut, haben genau das von der anderen Seite. Das heißt, sie haben in Innenseite, ja, haben sie hier eine höhere muskuläre Belastung und dadurch bildet sich das Gewebe auch dann anders in diesem Bereich. Ja. Okay. Also durch dieses einbeinige Springen haben wir eben, sind wir eben gefordert, dass wir eben unsere Beinachse gerade halten. Ja. Und ja, deswegen ist diese große Sehne so wichtig auch im Endeffekt.
Naja, ja. Es ist so interessant, was du ansprichst, dass du das auch mal hattest und sich dann eigentlich nichts bessert, wenn man nichts macht. Ich hatte das vor 2-3 Jahren auch schon mal auf der anderen Seite und es war genau wie du sagst. Ich bin zum Arzt gegangen, wir haben zuerst keine er hat keine Ahnung gehabt, was es sein könnte, obwohl es ein Orthopäde war, dann sogar MRT gemacht. Dann hat man am Meniskus was gesehen, hat sich herausgestellt, das war was ganz anderes, ein unsymptomatische Meniskusdeformation, wie auch immer. Hat sich nie wieder gemeldet bei mir. Auf jeden Fall habe ich dann auch einfach Ruhe gegeben und ich wusste noch nicht, was es war. Und es hat sich wirklich monatelang nichts verbessert. Als wir dann draufgekommen sind, aha, IT-Band-Syndrom, dann mit dem Physio, also leichte Behandlung, Massage und wieder leicht ins Training eingestiegen. Und plötzlich in 2-3 Wochen dann Verbesserung. Ja?
Ja, weil man dann versucht halt eben den Tonus aus der Muskulatur herauszubringen, damit sich das entspannt. Weil das Problem ist, warum man das in erster Linie bei diesen Überlastungsschmerzen hat man ja in Wirklichkeit eigentlich kein Problem. Das ist ja nur ein Schutzmechanismus vom Körper. Und der Körper signalisiert dir eben einen Schmerz, damit dir halt nicht mehr passiert. Und man darf halt nicht vergessen, im Bindegewebe sind sehr, also die häufigsten Nervenzellen mehr oder weniger, drinnen und deswegen, wenn die mal so verklebt sind oder mehr oder weniger verfilzt sind, signalisiert sie uns Schmerz. Ja? Das heißt, es ist halt nicht mehr so, gute Reibungen finden nicht mehr statt. Ja? Es kann auch zurückzuführen, wenn der Wasserhaushalt auch schlecht ist oder du ernährst dich schlecht, dass halt die Reibungen nicht mehr so, es verklebt sich alles und dadurch Schmerz signalisiert, weil ständig Reibungen stattfinden und zu harte und keine Flüssigkeit hier ist, damit das halt wirklich schön rund alles oder geschmiert ist, mehr oder weniger, das ist schon entscheidend. Und dadurch punktuell dann eben Schmerzen. Und eben, wie du das sagst, der Arzt schaut sich halt eben punktuell, du hast hier Schmerzen, das kann nur das Knie sein, da müssen wir gleich ein MRT. Und das Lustige ist, bei mehr MRT sieht man null.
Ja.
Man sieht halt noch mehr beim Ultraschall. Also viele fangen halt dann schon an, mit dem Ultraschall zu arbeiten, weil man hier das Bindegewebe sieht und dann auch die Flüssigkeitsansammlungen anschauen kann. Ja. Und was halt eben das Problem ist, zum Beispiel beim IT-Band oder beim Läuferknie, dass eben meistens die Gesäßmuskulatur und hier speziell die seitliche Gesäßmuskulatur zu schwach ist.
Ja? Ja.
Und du musst hier schauen, dass du sie gescheit kräftigst, damit eben dieses Band nicht zu sehr auf Zug ist. Weil das Problem ist meistens, warum man eben dann Schmerzen hat oder Überlastungen, weil einen Muskel mehr übernehmen muss als der andere. Und natürlich will er das nicht. Und durch Schmerz signalisierst du dann einen... Ja, eine Pause.
Beziehungsweise in dem Fall ist es ja nicht so, dass ein Muskel mehr übernimmt. Dadurch, dass die seitliche Gesäßmuskulatur zu schwach ist, kommt es zu Ausgleichsbewegungen, zum Beispiel eben das leichte nach innen Knicken des Knies.
Oder das
Leichte. Genau. Und diese leichte Ausgleichsbewegung gibt eben jedes Mal dem Bindegewebe einen Schlag mit.
Genau.
Und dadurch wird es überreizt.
Genau.
Und es führt zu Schmerzen.
Genau. Aber das Orge ist, es müssen nur ein paar Millimeter sein. Also das siehst du zum Beispiel, weil ich habe auch probiert, dann zum Beispiel Laufanalysen zu machen. Und man sieht das eigentlich gar nicht, aber trotzdem ist der Schmerz da. Das ist wirklich ganz, ganz, ganz wenig.
Naja.
Und wenn der Muskel einfach zu schwach ist für das Stützen deines Beckens, deiner Knieachse, dann kommt es also das baut sich aber langfristig auf.
Ich muss sagen, das war eins meiner wichtigsten Takeaways der letzten paar Jahre, dieses, ja, man muss ja Kraft- und Stabi-Training machen zur Verletzungsprophylaxe und wenn man noch nie wirklich groß verletzt war, denkt man sich, ja, klar. Aber es stimmt halt einfach, so wie du sagst, es sind ja diese kleinen Bewegungen, aber wenn die bei einer zyklischen Sportart hunderttausende Male auftreten, ja, natürlich manifestiert sich's irgendwann und dann kannst du nicht trainieren, dann gehen dir Trainingsstunden flöten und dann hast du den Schirm auf, weil dann kannst du nicht deine Performance abrufen.
Genau, und das Problem ist, wenn man halt den Schmerz dann hat oder das Problem, diese Überbelastung, das bedeutet nicht, dass man erst jetzt die Belastung beginnt. Also ich meine jetzt dieser Schmerz, weil es zieht sich da über Monate, vielleicht auch Jahre hinweg.
Ja.
Das baut sich nämlich auf und der Körper sagt dann irgendwann, stopp, jetzt nicht. Und viele glauben dann, ha, jetzt tue ich mich halt ein bisschen behandeln und nach 2 Wochen ist vorbei. Nein, weil es dauert meistens genauso lang, wie es sich aufgebaut hat. Und das darf man oft nicht vergessen. Das ist auch ganz, ganz, ganz wichtig und entscheidend.
Und ich finde, das ist eine relativ coole Überleitung. Ich habe mir überlegt, dass wir in der ersten Episode dieses Jahres, würde ich gern kurz 3 bis 4 große Research-Themen ansprechen, die im letzten Jahr 2020 sehr viel Aufmerksamkeit erregt haben. Und eins davon ist definitiv die Research über eben Schmerz und Rehabilitation richtiges Wort, oder? Reha. Bei Verletzungen bei Schmerz. Wir werden das spezifische Paper oder die Papers wieder verlinken, aber im Endeffekt, darüber haben wir schon mal geredet, was ganz Großes momentan ist einfach dieses, okay, Schmerz ist nicht nur Gewebsschaden. Schmerz ist unter anderem Gewebsschaden, aber es ist so viel mehr. Der Körper, das Gehirn scheint sich irgendwie Schmerz auf eine gewisse Art auch zu merken und es scheint auch Schmerz vorhanden zu sein, wenn der Gewebsschaden gar nicht mehr da ist.
Ja, da kommt man dann halt zu dem Thema zum chronischen Schmerz auch. Mhm. Ja, sehr, also ich glaube, eine der faszinierenden ist wirklich chronischer Schmerz, weil eigentlich hat man dann eigentlich nichts mehr, aber trotzdem noch einen Schmerz. Das heißt, es wird ständig dem Gehirn Schmerz weitergeleitet und du bist eigentlich so wirklich hilflos, mehr oder weniger.
Ja? Und das führt
schon
eben zu diesem,
sehr, sehr interessant auch.
Und das führt zu diesem neuen Research, der immer weiter davon weggeht zu sagen, okay, bei Gewebsschaden, bei auch akuten Verletzungen, nicht einfach immer nur zuerst kühlen, dann antientzündliche Dinge nehmen und dann überhaupt keinen Sport machen, bis der Schmerz weg ist. Nein, überhaupt nicht. Man geht inzwischen dazu über zu sagen, okay, in den ersten paar Tagen, gib mal Ruhe, kühlen ist vielleicht okay, nimm auf keinen Fall oder so wenig wie möglich entzündungshemmende Stoffe, weil ja auch Entzündungen in deinem Körper für die Reparatur vorhanden sind. Und dann das Allerwichtigste.
Wichtiges Signal.
Genau. Und das Allerwichtigste, man geht inzwischen, man sagt, let your pain guide your rehab. Also lass deinen Schmerz deine eigene Reha leiten. Es soll nicht schmerzfrei sein. Es gibt diese 4 out of 10 Regel, dass man sagt, wenn dein Schmerz eine, sagen wir, 3 bis 4 bis maximal 5 von 10 ist, dann kannst du die Bewegung auch ausführen und lass selber dein Gefühl leiten, wie du wieder zum Sport zurückkommen kannst. Es muss nicht schmerzfrei sein.
Ja, das sehe ich auch so und auch immer so wichtig, Leitsatz, so, was darf ich jetzt machen? Ich muss zuerst den Arzt fahren. Naja, du darfst alles machen, wo du keinen Schmerz hast. Also niemals in Schmerz hineintrainieren, in erster Linie. Natürlich muss man auch ein bisschen abwiegen, wie schmerzhaft es ist. Ein bisschen ein Schmerz sollte auch da sein, ja. Aber natürlich bei einem Läuferknie brauche ich jetzt nicht laufen gehen, da brauche ich nicht daran denken. Aber Radfahren zum Beispiel ist zum Beispiel teilweise möglich.
Ja. Ist teilweise möglich, aber bei jedem anders. Ja. Bei manchen wird es mehr wehtun, bei manchen weniger. Ja. Und da muss einfach jeder dann sein eigenes Geschick in die Hand nehmen und sagen, okay, wenn es vielleicht wirklich eine nur 3 von 10 ist, dann haue ich mich mal wieder 15 Minuten kurz aufs Radl. Sobald es zu sehr wehtut, aufhören.
Genau.
Und da hat man gesehen, man kann viel schneller wieder zur normalen Bewegung zurückkehren.
Da wären wir auch wieder bei dem Thema Individualität.
Ja. Und das finde ich schon ein cooles Takeaway, zu sagen, Schmerzfreiheit ist nicht mehr die Devise bei Reha. Ja? Muss nicht sein. Ja, bleiben wir doch kurz bei dem Blog, Sachen, die ich sehr cool fand im letzten Jahr. Wir werden das sehr schnell abhandeln. Louise Burke ist ja ein ganz, ganz großer Name in der Ernährungswissenschaft, gerade bezogen auf Sport, in Australien tätig. Und hat sich auch sehr viel mit ketogener Ernährung befasst, was ja immer wieder ein aufkommendes Thema auch im Ausdauersport ist. Und da fand ich es interessant, dass jetzt gerade 2020 sehr viele Papers von ihr rausgekommen sind, die gezeigt haben, eine ketogene Ernährung vermindert Ausdauerleistung. Selbst bei Ultralangzeit-Ausdauersportlern. Sie haben sich Geher angeschaut, also Fast Walker. Ist ja auch olympisch, glaube ich.
Ja,
kann das
ja,
sein?
Ist olympisch.
Ja. Und selbst da haben sie gesehen, ist eine ketogene Ernährung im Vergleich zu einer normalen Carbohydrate- oder High-Carbohydrate-Ernährung nachteilig. Also ketogen bedeutet, so wenig Kohlenhydrate wie möglich zu sich nehmen. Und das fand ich schon interessant. Obwohl da die Fett-Burning-Rate höher war bei den Leuten, war ihre Wettkampfperformance schlechter. Und da scheint sich langsam die Evidenz zu sammeln, dass ketogen in unserem Ausdauersportbereich vielleicht nicht optimal oder wirklich nachteilig ist. Das fand ich sehr interessant.
Und warum auch nicht? Weil Kohlenhydrate einfach wichtig sind. Ich glaube auch, dass viele vergessen, es ist halt immer dieses Thema 0 oder 1 oder schwarz oder weiß. Ich glaube einfach, eine ausgewogene Ernährung ist einfach zielführend und da ist auch wieder diese Individualität. Wo fühlst du dich besser? Was ist für dich gut? Ja? Wo schlafst du, wo hast du eine bessere Schlafqualität, wenn du was am Abend zum Beispiel irgendwas etwas isst? Ja? Das musst du auch ein bisschen selbst. Ich glaube auch, was wichtig, eine wichtige Message ist, bei den ganzen Studien und Wissenschaft, du bist deine eigene Studie.
Ja,
und du musst selbst mit dir selbst herumexperimentieren.
Immer.
Ja. Und ich glaube auch, du bist selbst dein eigenes Experiment.
Das stimmt natürlich. Das stimmt. Aber ich finde es so interessant zu sehen, dass einfach Kohlenhydrate dann doch immer noch ein sehr, sehr leistungssteigendes Ding zu sein scheinen. Und man da.
Ja, Zucker halt, ja.
Ja, und man da auch zugreifen sollte, weil das doch in den letzten paar Jahren irgendwie. Man hat es nicht so genau gewusst. Plötzlich hat man gedacht, ketogen, keine Kohlenhydrate, das ist das Ding. Aber jetzt schwingt das Pendel wieder zurück. So wie du sagst, es ist interessant, man sollte up to date bleiben, aber man soll gerade auf sich selbst hören.
Ja. Ich glaube auch, was interessant ist, dass das Laktatverhalten auch anders ist. Also wenn du dich ketogen ernährst, beziehungsweise kohlenhydratenarm, ist dein Laktatverhalten so auch ganz anders.
Das stimmt natürlich, weil Laktat, wie wird es produziert? Durch die Glykolyse, also durch Verstoffwechselung von Kohlenhydraten. Und da kommt das Laktat her. Super Überleitung zu dem nächsten Punkt. Laktat. Ich glaube, ich habe es schon mal in einer vergangenen Episode angesprochen. Aber in der Wissenschaft geht man jetzt weit, weit davon weg zu sagen, Laktat ist ein Abfallstoff oder auch nur ein Zwischenstoff.
Das ist doch schlecht, Laktat, oder? Also,
Laktat ist schlimm. Ist
wie die Übersäuerung vom Muskel und das ist ganz, ganz schlecht.
Also davon ist man jetzt eh schon seit geraumer Zeit weggegangen und hat erkannt.
Aber noch nicht alle.
Das stimmt, noch nicht alle.
Viele glauben noch immer, Laktat ist böse.
Ja, das stimmt. Damit sollte man definitiv mal aufräumen. Aber doch, einige haben schon anerkannt, dass Laktat mehr ist. Es ist ein Treibstoff, auch für Organe. Nur inzwischen gibt es das ganz spannende Feld, dass Laktat sogar noch viel mehr ist. Aber du wolltest kurz was sagen?
Ja, es wird sogar Laktat direkt vom Herzen verstoffwechselt. Ja. Das ist auch sehr, sehr interessant. Also es ist so wirklich...
Ja. Aber Laktat scheint eben noch viel mehr zu sein. Ich habe schon mal angesprochen, es scheint ein sogenanntes Signaling Molecule, ein Signalmolekül zu sein, das dann wiederum ganz viele andere Signalkaskaden im Körper auslöst. Zum Beispiel ein Paper hat sich angeschaut, der Einfluss von Laktat auf Hungergefühle. Und man hat gesehen, Laktat beeinflusst ganz, ganz stark Hungerhormone wie Leptin und Ghrelin. Also das ist quasi das Hunger- und das Sättigungshormon, ganz simpel ausgedrückt. Aber es gibt da noch so viel mehr. Also Laktat scheint nicht einfach nur dieser kleine Metabolit zu sein, der halt auch entsteht bei Ausdauer, sondern der scheint noch viel mehr Einfluss auf den Körper zu haben und andere Prozesse auszulösen, von denen wir noch gar nicht wirklich Ahnung haben. Aber ein sehr, sehr spannendes Feld. Und was sich da noch ergeben wird, ich bin gespannt.
Ja, ich glaube auch, das ist auch dann zurückzuführen, dass man nach einem HIIT-Training oder generell nach so einem intensiven Block, wo man halt viel Laktat produziert, weniger Hunger eigentlich hat.
Scheint so zu sein.
Weil ich merke schon, wenn ich viel und hart trainiere, ernähre ich mich ganz anders, als wenn ich nur faul herumliege, habe ich viel mehr so Heißhungerattacken und möchte so Zucker zu mir führen und möchte Schokolade essen oder irgendwas. Mhm. Oder lauter klumpert eigentlich, was man eben jetzt über die Feiertage machen muss. Musste.
Ach, wer macht denn sowas?
Und wenn man wirklich gut im Training ist, merke ich schon einfach unbewusst auch, dass man sich anders ernährt.
Das ist die nächste perfekte... Alex, was ist heute los mit dir? Als ob du ahnen würdest, was das nächste Thema ist. Hitblock. Lass uns doch über Hitblöcke reden. Wir haben vor dem Neujahr kurz angesprochen, dass wir ja beide jetzt den Retest.
Ich habe ihn jetzt auch endlich gemacht.
Jawohl, Alex.
Ich bin gestorben.
Und wir auch beide Hitblöcke, VO2 Max Blöcke gemacht haben. Und darüber wollen wir kurz reden. Über unsere Erfahrungen mit dem Retest und unsere Leistungsentwicklung vielleicht.
Ja. Magst du mal anfangen oder soll ich?
Gute Frage. Ich fange gern an, weil ich glaube, ich den Retest auch vor dir gemacht habe.
Okay.
Aber du kannst kurz über Hitblöcke vielleicht ganz generell reden. Was genau ist das? Warum macht man das jetzt zum Beispiel auch in Verbindung, wie wir gesagt haben, mit Laktat und so? Führ uns mal kurz ein.
Ja, also ganz cool zu sehen ist mehr oder weniger, man hat sich angeschaut, schon gut trainierte Athleten, dass man halt so, es ist auch immer so wichtig, weil viele fragen mich halt dann schon, wie viel verkrafte ich und wie viele Hit-Einheiten kann ich pro Woche machen. Also man hat schon beobachtet, dass so zwei Hit-Einheiten in der Woche ein Optimum darstellen zwischen Belastung und Entlastung. Mhm. Ja. Das große Problem ist jetzt, super, wir haben drei Sportarten, wie machst du das? Soll ich jetzt pro Sportarten zwei Hit-Einheiten machen, das wären dann sechs in der Woche? Das ist halt richtig, richtig scheiße.
Man muss dazu auch sagen, auch Profis machen nicht mehr als 2 bis 3 Hit-Einheiten im Schnitt pro Woche. Also auch Profis wollen nicht dieses Risiko eingehen, da so viel Stress zu sammeln.
Ja. Aber wenn man sich Triathleten-Profi anschaut, vor allem in der Kurzdistanz, muss man schon beobachten, dass sie beim Schwimmen schon viele Hit-Einheiten machen in der Woche. Aber dafür eben beim Laufen auch. Da machen sie auch 1 bis 2. Aber am Rad dafür nicht. Am Rad machen sie dann meistens nur Grundlage. Mhm. Ja? Also, aber natürlich ist individuell und unterschiedlich, was für ein Monat ist, was für eine Saison. Aber es ist schon so, weil das Coole an der ganzen Sache ist, vom Herz-Kreislauf-System haltest du schon sehr viele Hit-Einheiten aus, weil du dich, weil das Herz-Kreislauf-System in erster Linie das Beste ist, was sich am schnellsten entwickelt auch. Ja? Das Problem ist meistens bei so Hit-Einheiten ist das Muskuläre. Mhm. Ja? und eben, dass du Überlastungen bekommst, also da, dass du dann nicht mehr da blaust oder durchhaltest.
Wobei, man muss auch bedenken, gerade HIIT-Trainings, unglaublicher Stress für den Körper im Sinne von oxidativem Stress, ja, der durch den Metabolismus entsteht, Stresshormone. Also ja, herz-kreislauf-mäßig, das vertragt schon, aber wie
ist aber es
der
ist,
Körper ist so komplex.
Aber es ist schon ein Unterschied, ob ich jetzt beim Schwimmen ein HIIT-Training mache oder beim Laufen und Radfahren.
Das stimmt.
Weil wenn ich Radfahren und Laufen jeweils zwei, ist viel härter natürlich, weil du halt immer deine Beine hast als Belastung. Und beim Schwimmen halt eben nur armlastig, ja, zumindest bei mir so.
Es ist ein anderer Reiz fürs zentrale Nervensystem.
Das muss man schon dazu sagen. Ja. Und ich muss ehrlich sagen, im Vergleich, zumindest war es bei mir jetzt so aus meiner eigenen Erfahrung, dass ich mich von Schwimm-Hitblöcken oder Schwimmtrainings, die intensiver waren, schneller erholt habe, als jetzt vom Laufen her. Ja. Weil es ja auch die Belastung viel höher, das ist ja eh klar, weil beim Schwimmen hast du ein Siebtel deines Körpergewichts und beim Laufen musst du das Dreifache vom Körpergewicht.
Aber sag uns kurz, ein Hitblock. Warum jetzt ein Hitblock?
Und also genau ich, zum Beispiel, ich habe jetzt einen Hitblock gemacht mit zwei Hiteinheiten am einen Tag. Das über 2-3 Tage hinweg. Das Coole war, das sind dann jetzt insgesamt 6 Hiteinheiten gewesen. Mhm. Der Vorteil von so einem kurzen, knackigen, intensiven, geilen Hitblock
nur geil, nur toll.
Ist, dass du in kürzester Zeit einen großen Reiz setzt und danach eine längere Pause. Mhm. Wenn man dann halt im Vergleich zu langfristigen Wegen, wie zum Beispiel eben zweimal die Woche oder von mir ist dreimal die Woche oder wie auch immer, kann halt das Problem sein, dass du ständig in eine Belastung hineingehst und dich auch nicht mehr erholst. Also der Vorteil von so einem kurzen, knackigen Block oder Schwerpunkt ist eben, dass du dann lange Erholungsphasen hast und das halt einmal kurz intensiv wird, mehr oder weniger, und dann halt dich regenerieren kannst. Das ist halt schon ein großer Vorteil von solchen Blocktrainings. Eben, das ist jetzt ein krasses Beispiel, wo ich, wie gesagt, 2 bis 3 Hit-Einheiten am einen Tag. Aber das Coole ist, es ist erstens zeitökonomisch. Und vor allem für uns am Wochenende oder für sehr viele, die berufstätig sind, ist halt bis die Samstag, Sonntag, sage ich gut, es ist erstens sehr kurz, maximal eine Stunde mit Ein- und Ausfahren. Mhm. Das Ganze zweimal ist realistischer umzusetzen, als wenn ich sage, unter der Woche oder wenn am Montag oder Dienstag stressig in der Arbeit war, möchte ich mich am Abend vielleicht nicht hinsetzen und noch einen Hit und mir in die Fresse reinhauen. Ja. Da ist halt solche Block schon sehr, sehr cool.
Es gibt natürlich verschiedenste Varianten von so einem Blocktraining, wobei wir ganz kurz auch sagen müssen, Blocktraining ist nicht gleich Blockperiodisierung. Ja. Wir reden hier vom Blocktraining, zu sagen, ein Block, und das kann jetzt eben ein Mikrozyklus sein, eine Woche, vielleicht sogar nur ein Wochenende oder ein Monat, ein Mesozyklus, ist spezifisch auf eine Sache ausgerichtet. Zum Beispiel eben HIIT V2 Max Entwicklung in diesem Block. Und so wie du sagst, da kann man eben in kurzer Zeit ganz gezielt eine Sache ansprechen, um nicht diese Trainingsreize zu vermischen.
Und ich hole jetzt wirklich sehr, sehr aus. Aber ich muss ehrlich sagen, so ein Hitblock ist effizienter und besser als eine Woche oder 2 Wochen Trainingslager. Mhm. Erstens, wenn man jetzt einmal alle Punkte anschaut, Ersparnis von Geld, dann die Reise, der Weg. Und wie gesagt, was macht man natürlich erreicht man unterschiedliche Sachen, aber wir wollen ja im Endeffekt schneller werden, ja. Aber es ist trotzdem, ich merke halt schon, dass viele eine Woche auf Trainingslager fahren und dann halt, 10 Stunden herumbaumeln und da ist halt die Fragestellung. Nein, die Fragestellung.
Nicht den Spaß an der Sache vergessen,
Alex. Ja, natürlich, aber es ist ein Luxus. Ein Trainingslager ist ein Luxus.
Ist
und
es.
Und in Zeiten wie diesen, wo man eh nicht wirklich wegfliegen kann, ist es eine coole Alternative, oder? Sind wir uns einmal ehrlich?
Ja, dann schon.
Ist schon weil du setzt dich am Indoor-Radl-Trainer, es ist nicht kalt, es ist warm drinnen. Also natürlich, für den Kopf ist es nicht und du kannst auch nicht schön braun werden, natürlich. Und da hast du dann nicht die geilen Streifen, wie wir das immer alle wollen.
Und keine Insta-Posts,
ja, Alex, das keine natürlich Insta-Posts. Und keine Likes. Aber wenn wir uns ehrlich sind, in Zeiten wie diesen brauchen wir nicht traurig sein für ein Trainingslager oder dass es halt nicht stattfindet. Na gut, dann suchen wir uns Alternativen und machen halt so einen Blog zum Beispiel.
Ich habe das erste Mal in meinem Leben einen gemacht. Wir werden nachher gleich kurz schauen, was da passiert ist, wie ich gemacht habe, aber ist schon cool. Ja. Sollen wir da gleich rein?
Ja, bitte.
Reinspringen?
Also, wow, was für ein Übergang.
Jetzt bist du dran. Wow, cool. Ja, also Hitblock. Ich habe mir auch gedacht, also zunächst einmal, Hit, man sagt ja immer, super schnelle Verbesserung, aber schnelle Plateaubildung. Das heißt, bei mir hat sich eigentlich die Frage gestellt, warum überhaupt so früh mit Hit beginnen? Und ich habe es mir selber zumindest, ich wollte es einfach ausprobieren und habe es dann aber so begründet zu sagen, okay, wenn ich jetzt im Winter einen einmonatigen Bump nach oben schaffe, dann kann ich danach auf einem höheren Niveau ansetzen, auch meine Lit-Trainings, meine Low-Intensity-Trainings höher machen und vielleicht ein bisschen so mehr Reiz noch sammeln, sogar in den unteren Zonen. Das heißt, das war meine Begründung gegenüber mir selber, warum jetzt so früh ein Hit-Block. Ich habe es relativ klassisch gemacht, genau einen Monat, 4 Wochen, beginnend mit der ersten Woche 4 bis 5 Hit-Einheiten. Ich glaube, bei mir waren es 5. In der zweiten Woche kann man dann auf 3 bis 4 Hit-Einheiten gehen. Und dann in der dritten und vierten Woche noch einmal 2 bis 3 Hit-Einheiten pro Woche. Und so habe ich es eigentlich gemacht. 5, 4, 3, 3 habe ich, glaube ich, gemacht. Also eher sogar auf dem oberen Niveau von seinem Hit-Block. Ich habe es aufgeteilt, 3 Viertel am Rad, 1 Viertel beim Laufen. Und ich habe probiert, möglichst eher längere Intervalle zu machen, sprich zwischen 4 und 8 Minuten. Und diese typischen Tabata-Intervalle, diese 30-15er, 30-30er etc., von denen eher weniger zu machen. Und dann habe ich direkt davor den Retest gemacht und direkt danach. Und dann können wir uns jetzt kurz anschauen, was da passiert ist.
Ja, sehr cool. Ich glaube auch, was wichtig ist zu erwähnen noch einmal, dass man gesehen hat, dass man, wenn man so einen Block macht oder beziehungsweise 5 bis 16 Trainingseinheiten im HIIT-Bereich, dass man sich hier einen Zuwachs erwarten kann pro Einheit von 0,4 bis 0,6%, was eigentlich schon viel ist. Ja,
also das ist schon cool.
Bei 6 Einheiten sind das schon 3% fast.
Und ich finde, das motiviert auch, das im Kopf zu behalten, wenn man denkt, okay, ich mache jetzt diese eine Einheit und diese eine Einheit gibt mir schon einen ordentlichen Sprung eigentlich. Das motiviert ja auch, die Einheit cool durchzuziehen.
Ja,
und macht dann auch noch mehr Spaß. Ja.
Stimmt. Und man fühlt sich danach ein bisschen besser, weil man ja was getan hat, also richtig intensiv.
Ja. Also okay. Die großen 3 Parameter, die ja der Test ermittelt, sind ja dann die VO2 Max, die anaerobe Schwelle und das Fat Max. Und da ist bei mir überall wirklich ein
was ist mit der Bizepsgröße?
Warum schlagen wir? Ja, stimmt. Warum ermitteln wir die nicht? Was ist da los?
Die müssen wir noch so ausmessen. Na, Spaß beiseite.
Ob der Bizeps groß gewachsen ist bei viel Rad-Hit-Training, wäre cool. Wäre ein cooler Cross-Effekt. Naja. Auf jeden Fall, meine VO2 Max vor dem Block war relativ gesehen bei 60.
Boah. Und
absolut bei 5,1 Liter pro Minute.
Das ist gut.
Mathematisch geschulte Leute können sich jetzt mein Gewicht ausrechnen.
Ja, und sagen, du bist fett.
Kann sein. Für einen Ausdauerathleten habe ich definitiv
ein paar Gramm. 5 Liter ist schon gut.
Zu viel auf der. Genau, also sagen wir knapp über 5 Liter pro Minute VO2 Max, absolut. Die anaerobe Schwelle war bei ca. 3,18 angesetzt. Das ist relativ 3,7 Watt pro Kilogramm, geht so. Und Fat Max bei 208 Watt. Und so habe ich mich auch gefühlt. Also das hat sich ziemlich eins zu eins mit meinem persönlichen subjektiven Empfinden im Training gedeckt. Auf diesen Daten basierend habe ich dann eben den Hit-Block gemacht, sprich jedes Hit-Training mindestens über 320 Watt über der Schwelle. Sogar die 8 Minuten, die habe ich bei 350 Watt gemacht. Und dann einen Monat später exakt derselbe Test nochmal. Und wenn schon die absoluten Zahlen nicht stimmen sollten, relativ stimmt's, weil es exakt derselbe Test war. Und wir sind jetzt absolut von 5100 Milliliter pro Minute Aufnahme auf 5600 Milliliter pro Minute Aufnahme gekommen. Sprich eine relative VO2 Max Erhöhung von knapp über 60 auf fast 67 Milliliter pro Minute pro Kilogramm. Was cool ist, was definitiv cool ist.
Ja, das ist über 10% Verbesserung.
Die Schwelle ist somit von 3,18 auf 3,64. Und mein Fat Max von 2,8, glaube ich, war es, auf 240 Watt hoch.
Ja.
Also du kannst dir denken, selbst wenn ich jetzt nur noch Lit trainiere, wie viel mehr allein ich Energie verbrauche in meinem Lit-Training und wie viel ich jetzt mehr essen kann. Hm. Ist es nicht allein schon deswegen alles wert?
Hm. Ja. Das ist schon sehr, sehr geile Entwicklung, das muss man ehrlich sagen. Und ja, dann sieht man halt eben, was man in kürzester Zeit so viel erreichen kann. Ja.
Das ist wirklich crazy, in 4 Wochen. Es dürfen einem aber auch
nicht die Pferde
da durchgehen.
Ne? Ja, man sagt ja auch generell, ein Trainingsreiz braucht 4 bis maximal 8 Wochen.
Ja.
Dass man sich entwickelt. Das heißt, diese 4 Wochen waren eigentlich perfekt. Mhm. Und das ist, muss ich ehrlich sagen, ein Paradebeispiel. Ja? Man sieht auch, dass du bei der anaeroben Schwelle die prozentuelle Ausschöpfung auch verbessert hast von 77% auf 81.
Ja,
das ist schon richtig geil. Ja? Ja. So ideal wäre halt eben 85%. Da hat man gesehen, dass es so quasi das Limit ist. Mhm. Also da hast du nur noch 4% mehr, die du auch noch einmal entwickeln kannst. Ja.
Eine Sache muss man natürlich schon sagen. Ich glaube, ich habe durch das HIIT-Training an sich gewöhnt man sich zu einem gewissen Grad ja auch schon an diesen an den Schmerz und das Leiden.
Ja.
Und diesen psychologischen Effekt, der ist da auch mit drinnen. Ich glaube nicht, dass alles davon nur physiologische Verbesserung ist. Vieles davon ist sicher auch die Fähigkeit zu leiden, etc. Und wie gesagt, jetzt zum Beispiel nochmal draufdrücken und zu sagen, hey, jetzt kann ich ja noch ein paar Monate Hitblock machen, das wird, glaube ich, zum Burnout führen und dann zur absoluten Stagnation. Man muss da aufpassen. Ne?
Und ich glaube auch, dass das ist jetzt wirklich einmal kurzfristig die Entwicklung und langfristig muss sich halt der Körper noch einmal wirklich noch einmal mehr umstellen, was auch die Substrate betrifft, wie der Körper zugreift.
Ja. Absolut. Ich bin sehr zufrieden mit der Verbesserung und auch jetzt nach dem Urlaub daheim, wo ich eben überhaupt nicht am Radl war. Ich sag's dir, Alex, ich habe mich aufs Rad geschwungen, habe gedacht, okay, ich probiere jetzt mal meine Fat Max bei 240 Watt. Und ich habe schon irgendwie innerlich damit gerechnet, ich werde so eingehen, es wird überhaupt nicht stimmen. Aber siehe da, es hat sich super angefühlt. 1,5 Stunden, 2 Stunden bei 240 Watt hat gepasst. Mhm. Also es scheint sehr, sehr valide zu sein, was da rausgekommen ist. Trotzdem werde ich jetzt in den nächsten Wochen und Monaten...
abnehmen.
hey!
Ja, aber das Gewicht ist schon nochmal ein wichtiges
Thema.
Ja, das
stimmt schon. Das
also
stimmt schon.
Bei 5,6 Liter hast du jetzt fast, oder? Dann minus ein paar Kilos.
Und ja, relativ ist da schon noch was drin.
Ja, und dann... Aber man muss aufpassen, wenn man jetzt Gewicht abnimmt, kann es ja auch sein, dass du Muskelmasse verlierst und dadurch, weil mehr Muskelmasse braucht ja mehr Sauerstoff, weil viele sagen, hey, ich kann einfach... Oder ein Schlanker hat einen Vorteil. Ja, so ist dann meistens nicht. Aber ich muss ehrlich sagen, ich muss beobachten, wenn man sich zum Beispiel Läufer anschaut, die sehr, sehr dünn sind, müssen sie ja, oder auch Kenia-Läufer, dann haben sie, dann sind sie fast bei 4,8 Liter. Also, Entschuldigung, 4,8 Liter. Also, sie sind gar nicht so hoch, aber durch ihr geringes Körpergewicht.
Also, absolut sind sie bei 4,8. Ja.
Das durch ihr geringes Körpergewicht haben sie dann einen definitiv großen Vorteil.
Das muss man schon bedenken, mit wie wenig Muskelmasse die diese langen Leistungen erbringen. Das ist Wahnsinn.
Ich finde es viel faszinierender, weil sie nehmen ja nicht ab, sondern das Umfeld ist ja das Laufen und der Körper adoptiert dann eigentlich so, dass das so stattfindet, weißt du, was ich meine? Weil ich hab auch ein cooles Bild eigentlich, wo ein Weißer neben einem Kenianer steht und die Beine sind nebeneinander fotografiert und ich bin ja auch ich war ja in Kenia und bin neben denen gestanden und die haben einen Oberschenkel und Unterschenkel sowie mein Oberarm und du stehst, du bist fett neben denen, ja, das ist echt faszinierend.
Relativ gesehen sind wir alle fett.
Ja, ich glaube auch, dass wir zu viel essen. Aber es schmeckt so gut.
Es schmeckt wirklich gut und Weihnachtskekse von der Oma daheim.
Wir sind halt verwöhnt. Wir sind wirklich verwöhnte Menschen.
Sind wir.
Und das ist halt, weißt du, du greifst in den Kühlschrank und kannst dir, weil die normalerweise muss das Essen erst jagen, ja.
Das ist so lustig. Ich meine, da sind wir schon auf der nächsten Abzweigung zu anderen Themen. Aber es gibt so eine interessante Grafik, habe ich mal gesehen, wie viel Energie man aufwenden muss, um so und so viel Energie zu bekommen. Also quasi, wie viel Kalorien verwendest du, um so und so viel Kalorien zu bekommen über die Geschichte der Menschheit. Und dieser Abfall, wie viel Energie ein prähistorischer Mensch investieren musste, um auch nur ein bisschen einen Plus an Energie zu konsumieren im Vergleich zu heute. Du drückst auf eine Taste am Handy und hast 5000 Kalorien daheim. Also diese Relation
ist absurd. Die stimmt auch nicht mehr. Ja. Deswegen wird ja auch die Bevölkerung immer dicker.
Ja, aber das sparen wir uns auf für den großen Rework-Ernährungspodcast. Ich freue mich schon so. Der wird so toll, ich sag's dir. Mein Abschlusswort zu dem Hitblock, weil wir auch gerade vorher über dieses Laktat-Ding und den Hunger gesprochen haben. Meine Theorie wäre jetzt, es ist eigentlich vielleicht eine echt coole Methode, um wirklich auch bei dem Hitblock gut abzunehmen. Weil wir haben gesehen, Hit-Training, Laktatproduktion bremst vielleicht sogar den Hunger und man hat den super hohen Umsatz durch das HIIT-Training, man kann gut abnehmen. Die Gefahr ist jetzt, nimmt man zu viel ab oder nimmt man Muskelmasse dabei ab und wird man dadurch dann eigentlich schwächer.
Ja, das ist ja Coole, was man ja sieht bei so HIIT-Einheiten, dass der Nachbrenneffekt extrem effektiv ist und besser. Vor allem das Coole ist ja im Vergleich immer, wenn man sich Bodybuilder anschaut oder generell Krafttraining, da ist ja auch der Nachbrenneffekt enorm, wenn man sich dann auch noch richtig ernährt, indem man zum Beispiel nach der Einheit Kohlenhydrate und Eiweiß zu sich nimmt, in einen Shake zum Beispiel, dass der Nachbrenneffekt extrem gut ist. Mhm. Was aber wichtig ist bei den ganzen HIIT-Einheiten, bitte Kohlenhydratenzufuhr. Ja. Das ist jetzt nicht zielführend, natürlich kann man dann noch individuell darüber sprechen, dass man sagt, hey cool, ich möchte jetzt nur Wasser zu mir nehmen, aber bitte während der Einheit immer Kohlenhydrate zuführen, am besten Gels, flüssiger Form. Ja. Jetzt natürlich nicht anfangen, irgendeine Wurstsemmel oder einen Riegel zu essen, aber dann der Körper oder der
generell, du brauchst Energie während der Belastung, weil du kriegst dann irgendwann einmal einen Heißhunger und es ist sinnvoller, während der Einheit etwas zu nehmen, damit der Stoffwechsel hochrennt.
Yes.
Auch ideal ist 1,5 Stunden vorher oder Stunde vorher vor der Einheit. Kann man ruhig etwas Kohlenhydratlastiges essen. Natürlich, cool wäre dann im Nachhinein nichts. Also danach schaut man bewusst, dass man vielleicht eher eiweißlastig isst, ja? Auch die Abendspeise mehr oder weniger, und am nächsten Tag zum Beispiel eine Fat-Max-Einheit macht, damit der Körper gezwungen ist, noch mehr Fette in die Zelle hineinzuschleusern.
Ja. Du sprichst da jetzt viele Themen auf einmal an, das werden wir dann im großen Rework-Ernährungs-Podcast alles noch genau besprechen.
Ich sehe, dass wir schon so wehnen,
aber du hast 100% recht. Carbs bei HIIT-Training. Selbst wenn ihr persönlich jetzt aus irgendeinem Grund Low-Carb generell unterwegs seid, zwei große Gründe, warum High-Carb bei HIIT-Training. Das eine, genau wie du angesprochen hast, du willst die Leistung erbringen. Wenn du HIIT-Training machst, der Körper greift auf Kohlenhydrate zurück, so oder so. Das geht zurück zu diesen tollen Studien, die Louise Burke jetzt rausgebracht hat. Selbst fat-adapted Leute, also Leute, die eine geraume Zeit auf Ketogen unterwegs waren und die sehr viel Fett verbrennen, selbst wenn man denen Carbs gibt, schneiden sie plötzlich besser ab in Trainings und Wettkampf als davor. Das heißt, es ist scheißegal, wie dein Körper trainiert ist, der will immer Kohlenhydrate und du wirst mehr Leistung bringen können, wenn du Carbs isst. So, zweiter Grund, man hat jetzt gesehen, dass der Stress auf den Körper bei niedriger Kohlenhydrataufnahme höher ist, als wenn du Kohlenhydrate nimmst. Also da haben sie sich Mountain-Marathon-Läufer angeschaut, die eben wirklich absurde Distanzen in den Bergen unterwegs sind, mit Höhenmeter ohne Ende. Und da haben sie eine super High-Carb, eine Middle-Carb und eine Low-Carb-Gruppe gemacht, Profis allerdings, muss man sagen, und haben sich danach Stressmarker und Entzündungsmarker im Blut nach dem Wettkampf angeschaut und die High- und Middle-Carb-Gruppe hatte signifikant weniger von diesen Stressmarkern als die Low-Carb-Gruppe. Sprich, nicht nur bessere Performance und bessere Leistung, sondern auch noch bessere Erholung und weniger Stress.
Genau, ich glaube, das ist das wichtige Thema, die bessere Erholung, weil wenn man noch so einen Hit-Block macht, ist ja logisch, wenn ich Kohlenhydrate zu mir führe, dass ich mich auch generell muskulär besser erhole.
Ja, weil ich glaube, eines der schlimmsten Dinge, die man machen kann, ein Hit-Block und Low-Carb. Man wird
kaum... Todes-Kombi.
Das ist wirklich die Todes- und Burnout-Kombi. Und das wollen wir euch, dass ihr das macht, da wollen wir uns ganz stark davon distanzieren. Weil ihr kommt nicht auf die Leistung, habt vielleicht nicht den Trainingseffekt und seid noch ausgebrannt. Also, please no. Bei HIIT, Carb is King.
Yes.
Willst du deinen Test noch kurz ansprechen? Weil du hast ja auch endlich zumindest einmal den Retest gemacht. Und ich muss sagen, dafür, dass du ja davor nicht so strukturiert trainiert hast, war ich auch schon sehr erstaunt, was da bei dir rausgekommen ist.
Ja, das stimmt, weil ich gezwungen war, oder wir alle gezwungen waren, dass einiges nicht stattgefunden hat.
Mhm.
Sprechen wir über meinen Test. Ich habe eine V2 Max von 67,3 Milliliter pro Minute pro Körpergewicht.
Shit.
Das ist relativ akzeptabel, würde ich jetzt einmal sagen.
Ja.
Und eine FTP bzw. anaerobe Schwelle von 344 Watt. Mhm. Das entspricht ungefähr bei 79,9% deiner V2 Max. Also 80%, 4,3 Watt pro Kilogramm. Mein Fettmax-Bereich bei 227 Watt. Ja, also ist sehr, sehr cool.
Man muss sagen, deine absolute Aufnahme doch einiges niedriger als meine, aber höher relative Aufnahme. Und anaerobe Schwelle, relativ gesprochen, sind wir auch exakt gleich, obwohl ich so viel mehr Watt habe. Bei mir ist Abnehmen angesagt.
Ja, wirklich Abnehmen.
Und selbst du könntest ja noch ein bisschen
Gewicht verlieren. Ja, auf jeden Fall. Also ich möchte auch 5 Kilo abnehmen mindestens. Also 75 Kilo ist so ideal.
Mhm.
Ein bisschen drunter wäre noch cooler, aber 75 schaffe ich auf jeden Fall. Ist so mein Wettkampfgewicht bei 1,89 Meter und das ist ganz, ganz okay.
Bist du jetzt schon Trainingsgefahren basierend auf dem? Also würdest du, wie fühlt sich das an? So, wenn du jetzt sagst, Fat Max dabei...
das kommt auf jeden Fall hin. Also ja, auch wie bei dir das Subjektive, durch meine Trainingserfahrung von über 12 Jahre Triathlon kann man das auch gut einschätzen dann und das ist stimmt schon überein und das ist auch gut. Natürlich muss man auch dazu sagen, man muss auch diesen Bereich jetzt trainieren.
Ja,
das ist jetzt nicht
das
so. Genau, das ist ja auch dann wichtig, weil es kann jetzt nicht sein, dass ich dann in diesem Bereich gar nicht arbeite, weil dann entwickelt sich ja auch nichts im Training.
Es ist natürlich immer schön, plötzlich neue geile Zonen, neue geile Zahlen zu haben, aber jetzt trainier mal danach.
Genau, da musst du
ja auch. Jetzt musst du mal noch das Stückchen mehr leiden.
Genau.
Oder wieder neu leiden, ja. Deswegen schaut's, Leute, dass eure Zahlen akkurat sind. Die, so wie du es schon so oft gesagt hast, die geilste und most sexy FTP nutzt dir nichts, wenn du es nicht treten kannst im Training, ja, oder?
Erstens das und zweitens, was viele dann auch, weil ich sehe halt immer dann, das ist ja auch motivationstechnisch immer so ein Punkt, wo sie dann so, die FDP oder so ist halt schwach und schlecht und keine Ahnung, aber es ist keine starre Zahl, das ist immer wichtig und ich sage auch zu meinen Athleten, ich schau, wir adoptieren das sowieso pro Training, pro Monat, wie auch immer, es ist keine starre Zahl, wir werden schauen, wenn du dich gut fühlst, das ist halt eben diese individuelle Betreuung, dass man dann eben sagt, hey, die ist halt wirklich Einheit locker gewesen oder ich möchte ein bisschen härter, wie auch immer, und schaut, dass man das dann eben auch dementsprechend adoptiert, ja. Das ist ja nicht so, dass ich jetzt diesen einen Test gemacht habe und meine anaerobe Schwelle ist jetzt bei 300 Watt und das ist jetzt mein ganzes Jahr, mein ganzes Leben oder mein ganzes Jahr jetzt so. Ja. Ja. Das ist ja ein Blödsinn. Ja, das macht ja überhaupt keinen Sinn. Ja, man muss dann schon versuchen, durch das Training und natürlich auch motivationstechnisch auch ein bisschen arbeiten daran, ja, mit dem Athleten, dass man dann sagt, hey, machen wir das und so.
Ja, aber das hört man einfach immer und immer wieder. Wenn da mal eine geile Zahl rauskommt, dann ist wieder so, wie so ein fetter Anker, der da gesetzt wird. Und in dem Gehirn der Leute. Meine FDP war ja mal 3,50. Die ist jetzt mindestens immer 3,50 oder höher. Also das in der Psychologie nennt man das eben Anchoring. Und das wird in vielen Bereichen des Lebens immer wieder angewandt. Was heißt angewandt? Das passiert einfach. Dass irgendein Anker gesetzt wird im Kopf und man sich immer wieder an, das ist der Referenzpunkt, der für alle Zeiten gilt oder der ganz stark da ist. Und das ist bei der FDP auch so. Das ist wie so ein fetter Anker, der da ist und man sich immer wieder darauf beruft. Und da braucht es persönliche Größe, einfach auch zu sagen, na, das ändert sich nach oben,
runter, unten. Das ist ein bisschen was für eine Ego-Sache. Es ist natürlich Ego, ja. Es ist eh klar, ja.
Das stimmt. Meinst du, dass Triathleten ein großes Ego haben?
Ja, nicht nur Triathleten.
Ach, ja. Die Sportler, ja. Die Frage ist, wie machen wir denn jetzt weiter? Ich fand den Hitblock sehr cool. Das war ein Monat, was schnell vorbeigegangen ist, durch diesen Fokus auf Hit eben. Was sagst du, was für mich jetzt sinnvoll ist die nächsten Wochen und Monate und wie gehst du persönlich vor? Wie schaut unsere Vorbereitung aus jetzt?
Ich komme mal zu mir, weil ich bin ja der Wichtigste, oder?
Natürlich, Alex. Na klar, hau raus.
Ich werde es auf jeden Fall nochmal wiederholen, diesen Block.
Du hast ein bisschen einen anderen Block gemacht, gell?
Genau, also meine, ich werde das auf jeden Fall, mir hat das eigentlich getaugt, es war richtig Spaß gemacht, zweimal am Tag, so ein Hit-Einheit am Rad jetzt gesprochen.
Also bei dir nochmal als Wiederholung, bei dir war es ja ein Wochenendblock, also genau, zweimal am Tag, für drei Tage. Ja.
Genau, das möchte ich gerne nochmal machen, auf jeden Fall, einfach weil, wie gesagt, ich da eben sehr enorm auf meine Regeneration achten kann, weil danach eben viel Regeneration vonnöten ist. Das Coole ist, was ich zufällig gemacht habe, ich habe diesen Hit-Block gemacht und dann bin ich ja Skitouren gegangen. Also eigentlich Todeskombi wieder mal, weil erstens habe ich halt jetzt versucht, durch Hit-Einheiten meine V2 Max hochzuschrauben. Ja. Ja? Jetzt einmal kurzfristig und pauschal gesagt. Und dann mit den Skitouren eben auf muskuläre Belastung, auf eher schwelliger Belastung gehen und eben so quasi die maximale Laktatbildungsrate runter zu senken. Ja. Ja? Also von der ist es eigentlich richtig cool und das werde ich auf jeden Fall wiederholen. Das ist so mein Plan auf jeden Fall. Und natürlich im Hinblick auf die Saison dann eben sehr spezifisch werden, aber ich möchte da hier nicht zu viele Insights
eingeben. Oh, natürlich nicht. Wenn ihr auch Trainingstipps braucht, rework.at und
Schleichwerbung.
Nein, wir probieren hier eh sehr transparent zu sein. Ich hau gern raus, was ich jetzt vorhab. Ich habe tatsächlich wirklich vor, wenn jetzt hoffentlich irgendwann nach dem Lockdown die Gyms wieder öffnen sollten, eine Art...
Ich dachte, du sagst jetzt Schwimmbäder, aber nein, es kommt Gym.
Ah, du kannst ja gerne in die Schwimmbäder gehen. Bei mir sind es mehr die Gyms, weil ich sagen muss, als ich jetzt letztes Jahr, auch als ich während ich in Amerika war und dann daheim sehr auf Krafttraining gesetzt habe, auch das Gehen in den Bergen, dieses Abwärtsgehen und so, ich habe gemerkt, ich bin so viel robuster geworden durch einen starken Fokus. Ich habe bis jetzt, seit ich mit Triathlon begonnen habe, fast jedes Jahr irgendeine Kleinigkeit gehabt, irgendein Zwicken da, ein Ziehen dort, dann ein richtig starker Fokus auf Krafttraining und auch auf das Gehen in den Bergen mit dieser Impact-Belastung, also fast schon plyometrisch. Und ich war so robust wie noch nie zuvor, über so viele Monate hinweg nichts. Jetzt Gyms zu, komplett nicht mehr fokussiert, ein bisschen mit Bändern gearbeitet, zack, IT-Band-Syndrom. Und das zipft mich an. Und ich würde wirklich gern jetzt mit HIIT auf jeden Fall ein bisschen zurückschrauben, jetzt mal einen Monat eher LIT-basiert trainieren, vielleicht ein bisschen den Umfang dafür steigern und dann, wenn die Gyms aufmachen, 2 bis 3 Mal die Woche wirklich dezidiert da Krafttraining machen.
Ja, ich freue mich auch wieder, wenn die Gyms aufsperren, damit ich meinen Bizeps trainieren kann.
Der wichtigste Muskel.
Nein, den Bizeps trainiere ich ja jetzt auch noch.
Ich gebe dir vollkommen recht und man merkt einfach auch von Kniebeugen und du bist da wirklich, wenn du wirklich vollständiges ROM-Training machst, also Range of Motion, dass du wirklich komplett umfangreich trainierst und auch wirklich Ass to the Grass runter mit dem Arsch.
Ass to Grass,
ja, baby. Dann bringt das schon viel, viel und ist eben ein enormer Transfer für die monotone Sportart.
Ja, man muss es auch selber mal am eigenen Leib erfahren. Ich habe ja letztes Mal schon angesprochen, dieses intellektuelle versus emotionale Verständnis. Übrigens lese ich gerade ein Buch über das Gehirn und da wird das 1:1 bestätigt, dass wenn wir etwas wirklich lernen wollen, wir auch interessiert daran sein müssen. Also, wenn ihr was lernen wollt, macht's das, was ihr wirklich auch spannend und emotional toll findet. Und wenn ich am eigenen Leib nicht erfahren hätte, wie es ist, verletzt zu sein und wie es plötzlich anders sein kann, da hat mir das ganze Wissen davor nichts genutzt. Das musst du mal durch und es mal machen.
Ja. Und dann wären wir wieder bei der Theorie und Praxis.
Theorie und
dass,
Praxis.
Dass Welten eigentlich sind. Ist beides so. Ist halt die Todeskombi, aber das eine hilft dem anderen irgendwie auch nicht. Wenn du nur Theorie weißt und aber nicht aus eigener Erfahrung irgendwie sprichst.
Yes. Also ja, wenn ich für heute zusammenfassen müsste, würde ich sagen, A, wenn ihr euch in der Reha befindet von leichten Verletzungen, dann lasst euren Schmerz eure eigene Reha leiten. Macht so, dass ihr euch wohlfühlt. Es muss nicht schmerzfrei sein und vertraut auf euren Körpergefühl. Zweitens, geile Ausgleichstraining im Winter sind top. Langlaufen, Turnski gehen etc. Wenn ihr nur einigermaßen moderat viel davon macht, werdet ihr eure Leistung halten. Ihr gebt eurem ganzen Körper mal die Chance, ein bisschen aus der Monotonie rauszukommen. Tolle Geschichte. Und das Letzte, wenn ihr viel Hit-Trainings macht oder gar einen ganzen Hit-Block, schaut auf eure Kohlenhydrataufnahme, auf die Stressbalance. Ihr wollt wirklich guten Schlaf und wenig Alltagsstress haben, wenn das irgendwie möglich ist. Und dann werdet ihr stärker daraus hervorgehen und macht es nicht in Unendlichkeit, sondern wirklich schön dezidiert für einen Block und dann wieder zurück zum normalen Trainingsalltag. Ja, Alex, das war doch ganz gut für die erste Episode 2021.
Ja, würde auch sagen.
Das Buch ist geschlossen, die Mikrofone werden abgesteckt und wir bereiten uns schon jetzt für den nächsten vor.
Ja, dann gibt's nur noch eins zu sagen, oder?
Für das erste Mal in diesem Jahr,
Rework! Bei Fragen, Anregungen oder Beschwerden melden Sie sich einfach unter der Nummer 0676 944 60 59 oder per Mail unter office@re-work.at. Des Weiteren würden wir es schätzen, wenn Sie uns auf Instagram @rework.at folgen und das ein oder andere Like da lassen. Rework!